Ihr hört Tatort Kunst.
Mit unserem Fall chinesische Beute.
Diese Halle wurde geplündert, also die war wirklich leergefegt.
Ein Fall mit ziemlich wertvollem Diebesgut.
Kohletechnisch?
Jedes einzelne Stück wäre ein Highlight für unsere Auktion.
Aber vor allem kulturell.
Das gehört zu, was soll ich denn sagen, Nationalschätze für das Deutsche Museum.
Chinesische Nationalschätze fernab ihrer Heimat.
Das hier ist der dritte und letzte Teil dieses Falls. Wenn ihr die ersten beiden noch nicht gehört habt, holt das am besten erst nach. Ich bin Rahel Klein.
Und ich Stefan Koldorf.
China sucht Kunst. Also wertvolle Kulturgüter, die im sogenannten Jahrhundert der Demütigung nach Europa gekommen sind.
Und weil China sehr entschlossen auf der Suche nach dieser verlorenen Kunst ist, gibt es im Zusammenhang mit den Einbrüchen eine Theorie, die für ziemlichen Wirbel gesorgt hat.
Es ist August 2018. Im US-Magazin GQ erscheint ein Artikel. Die Überschrift: The Great Chinese Art Heist, der große chinesische Kunstraub. Geschrieben von Alex W. Palmer. In dem Artikel befasst sich der Journalist mit Einbrüchen in europäische Museen mit ostasiatischen Sammlungen. Mit den Einbrüchen in Schweden, in Norwegen, in Frankreich.
Zitat: Die Täter sind sorgfältig und professionell. Sie scheinen oft anhand einer Einkaufsliste zu arbeiten. Und es wirkt, als gäben sie sich damit zufrieden, hochwertige Gegenstände zurückzulassen, die nicht auf dieser Liste stehen.
Alex Palmer setzt die Einbrüche in direkte Verbindung zu Chinas Suche nach Kunst im Ausland. Er schreibt über das staatliche Unternehmen Polygroup und dessen Aktivitäten auf dem Kunstmarkt.
Die hatten wir schon mal in Teil 2.
Und er schreibt über ein sogenanntes Treasure Hunting Team. Seinen Recherchen zufolge ist das ein Team, das Peking im Jahr 2009 in die USA und nach Europa entsendet. Chinesische Forscher, Journalistinnen der Staatsmedien, Kunstexperten seien zum Beispiel ins Metropolitan Museum of Art nach New York gereist, um sich umzusehen. Sind sie auf der Suche nach geplünderter Kunst? Alex Palmer glaubt, ja.
Zitat: Der Besuch endete ohne Zwischenfälle, aber die Änderung der Taktik war offensichtlich. China war nicht mehr damit zufrieden, sich passiv zurückzulehnen und auf die Rückgabe seiner Kunstwerke zu hoffen. Die Jagd war eröffnet. Bald begannen in ganz Europa die Diebstähle. Ich nehme mal an, Rahel, in China war man nicht ganz so erfreut über den Artikel und über diese ja schon ziemlich steile These, die Alex Palmer da aufstellt.
Ja, absolut korrekt. Und ich habe da auch mit Alex Palmer drüber gesprochen, also über seinen Artikel.
Aha.
Aber er wollte nichts Neues dazu sagen und auch nicht vors Mikrofon für Tatort Kunst. Was ich aber sagen kann, damals nach diesem GQ-Artikel ist dann kurze Zeit später ein Bericht in der chinesischen Global Times erschienen. Und der nimmt die Ausführungen von Alex Palmer auseinander. Der damalige Direktor von Polygroup kommt auch zu Wort und bezeichnet das alles als kompletten Nonsens, also Unsinn. Aber die Theorie war in der Welt.
Mhm.
Und sie hat es auch längst in die internationale Popkultur geschafft.
Wie das?
In den USA hat's Grace Daly zu einem Roman inspiriert. Die ist eine chinesischstämmige Studentin und Autorin.
Mhm.
Und die hat ein Buch draus gemacht. Habe ich dir mitgebracht? Hier.
Danke. Portrait of a Thief. Porträt eines Diebes.
Genau. Ist eine fiktive Geschichte. Und in der beauftragt die Polygroup, eine Gruppe von Studierenden,
aha,
die alle American Chinese sind, die 5 noch fehlenden Bronzeköpfe zu stehlen.
Also die 5 von den 12 Tierkreiszeichen vom Brunnen im alten Sommerpalast.
Genau, die damals geplündert wurden. Und bei diesen 5 weiß man in echt ja nicht, wo die heute sind.
Mhm.
Und im Roman weiß man, wo die sind. Das heißt, da werden reale Ereignisse, wie eben der Diebstahl dieser Bronzeköpfe,
ja,
mit Fiktion gemischt. Aber das Buch bedient eben genau dieses chinesische Narrativ. Holt unsere Kulturschätze zurück, sie gehören uns ja sowieso.
Verstehe.
Das Buch wurde 2023 sofort ein New York Times Bestseller.
Demnach haben ja offenbar viele den Plot gemocht.
Und deshalb plant auch eine große Streaming-Plattform eine Serie dazu.
Natürlich.
Und apropos Serie und Film, Jackie Chan,
der chinesische Hollywood-Nationalheld,
exakt, der hat 2012 schon einen Kung-Fu-Action-Film zu dem Thema gedreht, Armor of God, Chinese Zodiac.
Wow.
Darin spielt er einen Meisterdieb, der für einen Superschurken verschollene Kunstschätze auf der ganzen Welt stehlen soll. Und dann bekommt er den Auftrag, die 12 chinesischen Bronzeköpfe zu finden und zu stehlen.
Was jetzt? Stehlen wir zuerst den Kopf des Hahns?
Oh, wir stehlen nichts. Wir sind Gäste hier. Wir dürfen nicht klauen.
Wer sagt das denn? Die haben es uns ja auch geklaut. Wir wollen es doch nur zurückgeben. Das ist kein Diebstahl.
Sehr gutes Argument.
Also aus chinesischer Perspektive dasselbe Narrativ, wiederholen ist nicht gestohlen.
Ganz genau.
Also können wir festhalten, geraubte Kunst zurückzurauben als eine Form von Gerechtigkeit ist durchaus ein Thema für die chinesische Öffentlichkeit.
Mhm.
Und das wird mit Mitteln der Popkultur in Büchern, in Filmen, einem breiten chinesischen Publikum auch sozusagen ans Herz gelegt.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber nur weil es in der Popkultur ein Thema ist, heißt das ja noch lange nicht, dass die chinesische Regierung oder Staatsunternehmen wirklich hinter den Diebstählen in Europa stecken.
Das weisen die ja auch ganz klar zurück.
Nun weiß man ja bei den 3 Einbrüchen im Jahr 2023 bisher nichts über die Einbrecher.
Mhm.
Ermittlungen sind eingestellt.
Ja.
Wie sieht das denn bei den anderen Fällen aus? Es gab ja noch mehr. Was weiß man denn da über die Täter und damit vielleicht auch über mögliche Auftraggeber?
Also, im April 2024 sitzen meine Kollegin Ann und ich im Zug. Wir sind auf dem Rückweg vom Hildesheimer Museum.
Mhm.
Und Ann bekommt eine Nachricht von Li Jing.
Das ist der Porzellangutachter bei einem Auktionshaus in der Schweiz.
Ja, genau. Mit dem haben wir im Laufe der Recherche immer wieder gesprochen.
Was schreibt er?
Er schreibt, es ist schon wieder passiert. Und dann schickt er mir ein Bild, aber aus einem sozialen Medium, wo das Musée Royal de Marimont postet, dass da ein Einbruch passiert ist. In der Nacht vom 21. April.
Auf gestern?
Ja.
Kannst du Französisch?
Nur ein bisschen.
Musée, ja, auch nur ein bisschen. Warte mal.
Marimont, der Ort liegt in Belgien.
Genau, im französischsprachigen Teil. Bevor wir jetzt Ans und mein schlechtes Französisch weiter zum Besten geben, lassen wir am besten jemanden vom Museum selbst erzählen, was da genau passiert ist.
Ich könnte übersetzen, mein Französisch ist ganz passabel.
Ja, perfekt. Hier kommt die Sprecherin des Museums, Marie L'Empereur.
Donc c'était une opération extrêmement rapide.
Sie sagt, es war eine extrem schnelle Operation, bei der sind 3 maskierte, vermummte Personen in der Nacht auf den 21. April in das Königliche Museum von Marimont eingedrungen.
Und das Ganze erzählt sie uns bei einem Videocall.
Sie wussten genau, wie sie reinkamen, was sie holen wollten und wo sie wieder rauskamen. Innerhalb von weniger als 5 Minuten war das Kunstwerk weg und die Leute auch.
Die Diebe klauen nur eine einzige Sache. Einen fast 50 cm großen, ziemlich schweren Ming-Krug. Mit bunten Fisch- und Wasserpflanzenmotiven drauf.
Marie L'Empereur sagt, das war sowohl von der Größe als auch von der Herstellung ein wirklich außergewöhnliches Kunstwerk.
Und dann passiert etwas, womit das Museum niemals gerechnet hätte.
Ihre erste Reaktion war nämlich, wann wird Netflix sie kontaktieren, um aus dieser unglaublichen Geschichte eine Serie oder einen Film zu machen?
10 Tage nach dem Einbruch meldet sich nämlich jemand beim Museum. Er will den Direktor sprechen.
Eine Lösegeldforderung. 2 Millionen für den Krug.
Das Museum schaltet die Polizei ein.
Die belgische Kriminalpolizei hat mit französischen Kollegen zusammengearbeitet. Es wurde nämlich schnell festgestellt, dass sich ein Teil der Einbrecher auf französischem Boden befand.
Die Polizei stellt den Dieben eine Falle. Sie organisiert eine gefakte Übergabe mit Falschgeld und nimmt zwei der Täter fest. Insgesamt werden bei der verdeckten Ermittlung 4 Personen festgenommen. Alle 4 französische Staatsbürger und Polizei bekannt.
Interessant.
Den Krug bekommt das Museum wieder.
Aber der Deckel des Kruges, der ist bei der ganzen Aktion beschädigt worden. Bei Marimont also ein Fall von Artnapping, Lösegeld gegen gestohlenes Kunstwerk.
Mhm.
Das kommt durchaus häufig vor.
Ja, und die Frage, die sich jetzt stellt, ist ja, war das von Anfang an der Plan? Weil es sind ja verschiedene Varianten möglich.
Mhm.
Haben die Diebe im Auftrag von jemandem gehandelt? Hat der Auftraggeber dann einen Rückzieher gemacht?
Oder hatten die Diebe vielleicht überhaupt keinen Auftraggeber?
Mhm.
Haben sie den Krug auf gut Glück geklaut, weil sie dachten, eh bien, auf dem Schwarzmarkt, da werden wir das schon irgendwie verkauft kriegen?
Ja, und als es dann doch schwieriger war als gedacht, sind sie halt ans Museum rangetreten. Das Museum sagt,
c'est une hypothèse. On ne sait pas.
Im Moment alles Hypothesen, sie wissen es nicht.
Ja, und mehr Details wollte sie uns auch nicht mehr verraten. Auch die Polizei wollte nicht mit uns sprechen. Die Ermittlungen dazu laufen noch.
Aber ungewöhnlich ist es schon, dass die Polizei den Krug so schnell gefunden und dass sie die mutmaßlichen Täter so schnell geschnappt hat, oder?
Ja, voll. Also, dass die Aufklärung innerhalb von Wochen klappt, das ist total ungewöhnlich.
Mhm.
Und überhaupt sind die meisten Diebstähle, die es seit 2010 gegeben hat, bis heute nicht aufgeklärt. Auch wenn die Polizei hin und wieder Täter gefasst hat.
Und wer war das dann?
Mal waren es Kriminelle aus Spanien, mal aus England, mal eine ganze Bande. Einmal wurde laut Berichten auch ein chinesischer Staatsbürger verhaftet, der zu den Triaden gehören soll.
Also chinesische Mafia?
Genau. Und die Festgenommenen, die sagen auch nichts über mögliche Auftraggeber.
Mhm.
Die sind selbst offenbar alle nur Auftragstäter, nicht die Hinterleute.
Und was heißt das jetzt mit Blick auf die These von Alex Palmer, dass der chinesische Staat direkt oder indirekt hinter den Diebstählen stecken soll?
Ich würde sagen, man kann 3 Sachen ableiten.
Aha. Erstens?
Kriminelle aus der ganzen Welt haben mitbekommen, dass man mit chinesischer Kunst auf dem Schwarzmarkt viel Geld machen kann.
Wenn man denn einen Abnehmer findet.
Ganz genau. Zweitens, die Tatsache, dass ganz viele gestohlene Objekte bis heute nicht wieder aufgetaucht sind, das lässt ja schon vermuten, dass es in vielen Fällen Auftragsdiebstähle sind.
Ja.
Ob das Auftraggeber in China oder komplett anderswo sind,
lässt sich nicht sagen.
So.
Und drittens, die Theorie, dass die chinesische Regierung dahinter stecken könnte, die klingt zwar absolut spektakulär,
mhm,
und in mancherlei Hinsicht vielleicht auch nicht ganz abwegig, aber Beweise gibt es dafür überhaupt keine.
So ist es.
Was aber auch der jüngste Einbruch in Marimont sehr deutlich zeigt, ist doch, Museen sind weiterhin höchst gefährdet.
Ja, diese Einbruchsserie ist nicht vorbei. Und das führt selbst bei den schon ausgeraubten Museen zu drastischen Maßnahmen.
Einmal ein bisschen zu Ihnen, das immer.
Wir sind zurück in Hildesheim im Museum.
Mhm.
Direktorin Lara Weiß und Kuratorin Andrea Nicklisch, die zeigen mir die neue Dauerausstellung, die heißt Es ist angerichtet.
Mhm.
Und die ist seit Ende Januar 2024 zu sehen. Wir besprechen am Anfang noch kurz, wer wozu was sagt.
Naja, grundsätzlich ist es ja auch sowieso so, dass Frau Nicklisch für den Inhalt zuständig ist und für die Provenienzforschung.
Und für die sauberen Glasscheiben.
Saubere Glasscheiben.
Klar.
Und ich eher so für das gesamte, die Gesamtproblematik.
Ja, mit der brauche ich mich zum Glück nicht rumschlagen.
Ja.
Das ist...
Wenn ich es aussuchen würde, würde ich auch eher an Ihre Position kommen.
Wir stehen direkt am Eingang zur Ausstellung. Und vor uns ist eine große Vitrine mit wirklich sehr sauberen Glasscheiben.
Für die Frau Nicklisch zuständig ist.
Genau.
Also es ist ja wirklich interessant, wenn man als Gast reinkommt. Und das allererste, was man sieht, ist quasi eine leere Vitrine.
Statt der gestohlenen blau-weißen Leuchter ist im Glaskasten nur ein großes Foto davon zu sehen.
Ja, die Ausstellung ist ja in der Tat als Aufschrei gedacht. Aufgrund des Einbruchs haben wir viele Objekte jetzt nicht ausstellen dürfen. Und das muss man den Besuchern und Besucherinnen natürlich erklären.
Die Vitrine mit den gestohlenen Leuchtern ist nämlich längst nicht die einzige, die leer ist. Mhm. In der ganzen Reihe weiterer Vitrinen sind nur Fotos der eigentlichen Objekte zu sehen.
Genau. Die Leuchter sind nicht mehr da, aber die hätten eigentlich ganz zentral in der Mitte auf dem Tisch, auf der Tafel.
Weil das Sicherheitsrisiko, sie auszustellen, einfach zu groß gewesen wäre.
Ja, und vor allem beim chinesischen Porzellan.
Und wir haben die komplette Vitrine eingerichtet und so eingerichtet, wie sie ausgesehen hätte, wenn sie gezeigt worden wäre.
Das heißt, das ist quasi jetzt dann das Abbild davon, was hier wäre, wenn nicht eingebrochen worden wäre und wenn genügend Mittel für Sicherheitsvorkehrungen da wären.
Genau so ist es.
Kompromiss also, um die Ausstellung überhaupt eröffnen zu können.
Und andererseits eben auch wirklich das Problem auf den Tisch zu bringen und die Besucher und Besucherinnen zu fragen, was halten Sie davon?
Schon vor dem Einbruch hatte das städtische Hildesheimer Museum in den letzten Jahren nämlich Geldsorgen. Mhm. Und durch den Einbruch gibt es jetzt eine neue Gefährdungslage. Deshalb muss die Sicherheit weiter erhöht werden.
Und das kostet wieder Geld.
Total. Und da stellt sich auch an die Bürgerinnen und Bürger die Frage:
Wie viel Museum wollen Sie sich leisten in der Zukunft?
Und damit muss sich das Museum für ostasiatische Kunst in Köln auch beschäftigen.
Ja, Köln hat nach dem Einbruch jetzt nach eigenen Angaben auch nochmal aufgerüstet, also baulich, personell und sicherheitstechnisch. Mhm. Die haben ja genauso die Verantwortung, wertvolle Kulturschätze so gut es geht zu schützen.
Und das im Grunde ja nicht nur im Auftrag der deutschen Städte und anderer Träger von Museen. Sie sind eigentlich moralisch auch den Menschen in China Rechenschaft schuldig.
Also Li Jing, der chinesische Porzellangutachter, der findet diese Verluste von wertvollen Kulturgütern ganz furchtbar.
Also man hört, Li Jing hat hier im Interview immer wieder mal zwischen Deutsch und Chinesisch hin und her geswitcht. Mhm. Er sagt da, dass er es als Chinese total bedauere, dass so etwas überhaupt in Deutschland passieren konnte.
Willkommen zurück, An.
Ja, hi.
Hallo, An. Min An Zabo de Butch, du hast mit Li Jing das Interview geführt. Wir haben die Geschichte zusammen recherchiert und du hilfst uns natürlich jetzt auch beim Übersetzen.
Also hier sagt Li Jing weiter, er findet, wenn deutsche Museen diese Kunst nicht mögen und die nicht wichtig genug nehmen, um sie zu schützen, warum geben sie sie nicht an die, die diese Kunst lieben? Mhm. Und er fragt weiter, warum stattdessen zulassen, dass sie geklaut werden?
Naja, also nur weil man es nicht schafft, etwas vor professionellen Dieben zu schützen, heißt das ja nicht automatisch, dass man die gestohlenen Dinge nicht mag. Also das ist schon eher ein heftiger Vorwurf.
Ja.
Ja.
Er als Chinese, sagt er, bedauere diese Einbrüche sehr. Das wirft bei mir schon die Frage auf, wie blickt man in China auf diese Einbruchserie? Ist das dort ein Thema?
Ja, also die Einbrüche werden schon wahrgenommen. Es gibt vereinzelt Berichte in den chinesischen sozialen Plattformen, aber so viele sind es eigentlich nicht.
Mhm. Und wie ist der Tenor?
So zwischen Ungläubigkeit und Enttäuschung. Also eigentlich so ähnlich wie bei Li Jing, dem Porzellangutachter. Mhm. Manche fragen sich, wieso die Sicherheitssysteme in Deutschland so schlecht sind und dass sie das von deutscher Technologie nun wirklich nicht gedacht hätten.
Das fragen sich wahrscheinlich in Deutschland auch einige.
Ja, und man liest aber auch so Aussagen wie, wenn die Sachen bei euch nicht sicher sind, dann gibt sie doch lieber zurück nach China. Wie auch schon Li Jing das gesagt hat. Mhm. Und eine chinesische TikTok-Serie hat es ziemlich explizit aufgegriffen. Genau diesen Gedanken. Breaking news, the British Museum has announced that the Chinese jade teapot went missing 2 weeks ago. Escape from the British Museum, also Flucht aus dem britischen Museum, heißt die.
Das British Museum hat ja auch eine umfangreiche chinesische Sammlung.
Mm, genau, nach eigenen Angaben sogar mehr als 23.000 Artefakte.
Ach ja.
Und da ist ganz viel Plünderware dabei, die die chinesische Regierung gerne zurückhaben möchte.
Und wer genau flieht in der TikTok-Serie jetzt?
Ja, das ist eine kleine Teekanne aus grünem Jadestein. Mhm. Die verwandelt sich in eine hübsche, junge Frau in traditionellen chinesischen Kleidern.
Also eine fiktionale Serie.
Ja, richtig. Und sie hat es also irgendwie geschafft, aus dem British Museum rauszukommen und irrt dann durch die Straßen Londons. Mhm. Und da trifft sie auf einen Fotojournalisten, auch chinesischstämmig. Und dem bittet sie, oh, bitte, bitte bring mich nach Hause, also nach China. Ihr hört es, hier wirft sie sich ihm um den Hals und sagt, dass sie schon so lange umherirrt und sich verlaufen hat.
Kitsch alert!
Ja, und wie? Das ist ein Dreiteiler, dauert 16 Minuten und es gibt die ganze Zeit irgendwie schnulzige Musik. Es
sehr
gibt
schnulzige viele Musik.
Ja, und so viel Slow Motion. Zum Beispiel, wenn sie sich theatralisch umdreht und die Kleider flattern und so kitschig.
Stefan, du willst immediately gucken, oder?
Es ist absolut natürlich mein Ding, aber wie kam die Serie denn bei anderen an?
Ja, super beliebt. Als die Serie im August 2023 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, hatte sie nach nur 3 Wochen schon über 370 Millionen Views.
Ähnliche Klickzahlen wie bei Tatort Kunst, oder?
Ungefähr.
Knapp.
Ja, aber festhalten müssen wir, trotz diesen ganzen Kitsch und sowas, ja, hat die Serie doch ein sehr breites Publikum erreicht und auch viele Leute, die sonst mit Kunst überhaupt nichts am Hut haben.
Schafft es die Teekanne, also die Frau, denn nach Hause?
Siehst du an, jetzt hast du Stefan doch angefixt.
Ja, ja.
Yes. Also ja, sie schafft es tatsächlich nach Hause. Aber das ist nicht der spannende Teil, Stefan. Denn als sie wieder zu Hause...
Pass auf!
Als sie wieder zu Hause in China ist und unter ihresgleichen ist, da will sie auf einmal wieder zurück nach London, ins British Museum.
Plot Twist.
Und hier sagt sie wörtlich... Also alle sagen, wir sind solch ein stolzes und großartiges Land. Wir Chinesen haben es nicht nötig zu stehlen. Wir holen uns eines Tages unsere Kulturschätze zurück. Mit Glanz und Gloria erhobenen Hauptes.
Okay, und was heißt das jetzt konkret?
Eben, dass sie mit Hilfe der chinesischen Community in England das British Museum moralisch so unter Druck setzen will, dass das Museum die Raubkunst freiwillig zurückgibt.
Die Teekanne.
Ja.
Unter anderem die grüne Jade-Teekanne. Weiß man denn, wer die Serie produziert hat? Also war die chinesische Regierung da irgendwie dran beteiligt?
Also angeblich wohl nicht. Die Macherinnen und Macher sagen, dass sie unabhängig sind.
Okay, aber in der Serie läuft es dann eben ganz klar auf eins hinaus, auf freiwillige Rückgaben.
Genau. Und diese Strategie, dieses mehr oder weniger sanfte Drängen auf Rückgabe, die spricht meiner Ansicht nach auch gegen die These vom US-Journalisten Alex Palmer vom Anfang dieses Teils.
Wie kommst du jetzt darauf?
Die chinesische Regierung hat über verschiedene Wege schon mehrere tausend Kunstwerke zurückgeholt. Mhm. Also nach eigenen Angaben, ja. Über Schenkungen, wie bei den Bronzeköpfen, oder über Auktionen. Und diese Stücke will die Regierung zeigen, natürlich voller Stolz. Mhm. Sie ausstellen in ihren Museen und die Rückgaben öffentlich als Trophäen feiern.
Und das könnten sie mit gestohlenen Sachen natürlich nicht wirklich machen.
Nein, auf keinen Fall. Das wäre ein totaler Gesichtsverlust. Also ich glaube, mit dieser Forderung nach freiwilligen Rückgaben soll das Zeichen gesetzt werden, seht her, wir haben es überhaupt nicht nötig zu stehlen, so wie die Imperialisten damals. Wir holen unsere Kunstschätze auf legalem Weg zurück.
Hm. Bring uns doch bitte nochmal auf den aktuellen Stand. Gibt es denn bisher offizielle Rückgabeforderungen aus China?
Das ist wiederum interessant. Nein. China hat an Deutschland bisher keinen offiziellen Restitutionsantrag gestellt.
Soweit ich weiß, müsste das chinesische Außenministerium dafür eine sogenannte Verbalnote ans deutsche Auswärtige Amt senden. Erst dann wird geprüft, ob die betreffenden Objekte wirklich aus einem Plünderungskontext stammen und ob es Belege dafür gibt.
Mhm. Genau so ist es. Das ist aber ein wahnsinnig aufwendiges Verfahren. Aha. Und es muss auf dieser offiziellen Landesebene erfolgen, wenn sich die Stücke in staatlichen Museen befinden.
Und das alles heißt ja auch, man kann als Museum gar nicht einfach sagen, wir haben hier ein Offiziersporträt aus der Halle des Purpurglanzes. Wir wissen, dass das geplündert worden ist. Bitteschön, hier bekommt ihr das zurück.
Mhm.
Weil es gilt, ohne Antrag keine Rückgabemöglichkeit.
Mhm.
Sagt die chinesische Regierung denn was dazu? Also ob sie so einen Antrag bald stellen will oder wieso sie das bisher nicht getan hat?
Also wir haben wirklich alles versucht, Kontakt aufzunehmen. Ann hat mehrfach den chinesischen Kulturattaché in Deutschland angerufen und um ein Interview gebeten. Wir haben E-Mails geschrieben ans Palastmuseum in Peking.
Hi Rahel. Leider überhaupt keine Antwort vom Palastmuseum. Also nicht einmal Bestätigung, ja, vielen Dank für die E-Mail, wir besprechen das. Nichts, einfach nichts.
Wir haben sogar eine Kollegin im ARD-Studio in Shanghai gebeten, an die zuständige chinesische Kulturbehörde ein Fax zu schicken.
Hallo Rahel, wir haben eure Anfrage jetzt per Fax rausgeschickt und melden uns, wenn wir was hören.
Ein Fax, dafür werde ich immer ausgelacht.
Stefan, es kommen so viele Fragen jetzt.
Das ist absolut.
Was faxst du denn?
Egal.
Gut, also jedenfalls läuft das bei den chinesischen Behörden offenbar auch noch so ein bisschen oldschool, ähnlich wie bei dir.
Ja, danke. Gab's denn einen Fax zurück?
Ich weiß nicht, wenn müsstest du ja was bekommen haben.
Nix.
Bei uns leider auch nicht.
Und übrigens, das Palastmuseum hat sich dann irgendwann doch zurückgemeldet, aber vor Anfang 2025 können oder wollen sie nicht mit uns sprechen.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Mhm. Danke, Ann, dass du nochmal mit am Start warst hier.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Rahel, kann es sein, dass China die Sachen aus Deutschland vielleicht nicht zurückhaben will, doch nicht bedeutend genug?
Unwahrscheinlich.
Die Erfahrung mit den Kolleginnen aus dem Palastmuseum, die jetzt im Februar da waren und durch unsere Depots gegangen sind, hat mich nochmal gelehrt, dass hier ganz viele Stücke sind, die von sehr großem Wert sind.
Das ist übrigens nochmal Christine Howald aus Berlin.
Mhm.
Das Palastmuseum in Peking ist ja Projektpartner von ihrem Forschungsprojekt. Und da geht es ganz gezielt um Spuren des Boxerkriegs in deutschen Museumssammlungen. Und in dem Zuge waren Vertreter des Palastmuseums auch Anfang des Jahres in Berlin und sind durch die Depots gegangen. Und da ist schon sehr deutlich geworden, sagt Christine Howald, da sind Stücke, die existieren in China so gar nicht mehr. Kaiserliche Musikinstrumente zum Beispiel. Und natürlich auch die Offiziersporträts.
Aber dann ist es doch umso erstaunlicher, dass es noch keine Rückgabeforderungen gibt.
Vielleicht will die chinesische Regierung noch abwarten, bis die Forschung weiter vorangeschritten ist.
Also bis sich auch noch mehr Museen damit beschäftigt haben.
Ja, oder vielleicht will China auch erst zu 100% sicher sein, dass es die Sachen auch wirklich zurückbekommt, wenn es eine Forderung stellen würde.
Denn wenn das dann abgelehnt würde, dann wäre das ja sozusagen eine erneute Demütigung.
Ja, irgendwie schon. Wobei die deutsche Bundesregierung dem Thema grundsätzlich sehr offen gegenübersteht.
Und es wäre ja auch nicht so, dass die Museen dann am Ende plötzlich leer wären, wenn Dinge zurückgegeben würden.
Nee, überhaupt nicht.
Es wird genug bleiben. Die Depots sind voll. Wir zeigen 2% von dem, was wir in den Depots haben. Da ist genug, was ausgestellt werden kann.
Wie stehen Museen wie die in Köln oder Hildesheim denn dazu? Hätten die Sorge vor Rückgaben?
Also ich habe auch da eine sehr große Offenheit erlebt.
Mhm.
Also einerseits möchten wir eben so viel wie möglich über unsere Sammlung wissen, was sie bedeutet, wo sie herkommt, wie sie hergestellt ist und wie sie nach Hildesheim gekommen ist.
Das sagt Lara Weiß, die Direktorin in Hildesheim.
Und wenn es Stücke geben sollte, die hier unrechtmäßig sind, dann müssen die ja natürlich zurückgegeben werden. Aber das entscheiden dann die Herkunftsgesellschaften und die Politik. Das entscheidet nicht die Museumsdirektorin.
In Köln klang das bei Direktorin Shaolan Hertel ähnlich. Und einer ihrer Museumsmitarbeiter soll sich jetzt auch explizit um Provenienzforschung zur eigenen Sammlung kümmern.
Also passiert zumindest ein kleines bisschen was.
Ja. Und das Museum will in den nächsten 4 Jahren auch die 60-Tagebücher von dem Gründungsehepaar des Museums komplett transkribiert veröffentlichen mit Kommentaren.
Aus der unlesbaren Kurrentschrift.
Genau. Und sie wollen es auch perspektivisch ins Chinesische übersetzen.
Damit auch andere Forscherinnen und Forscher das nutzen können.
Genau. Und es soll auch begleitende Ausstellungen zu diesen Tagebüchern geben.
Also viel zu tun in den nächsten Jahren für die Museen. Sie wollen ihre Sammlungen weiter erforschen, vielleicht sogar Dinge zurückgeben, auch wenn das dann eine politische Entscheidung ist.
Ja, gleichzeitig müssen sie zusehen, dass ihre Sammlungen sicher sind, dass nicht noch mehr wichtige Kulturschätze geklaut werden, von wem auch immer.
Damit man dann im Fall einer Restitution auch überhaupt was hat, was man noch zurückgeben kann.
Klar. Gleichzeitig geht's für die Museen auch längst nicht nur um Rückgaben. Das sagt Provenienzforscherin Christine Howald auch ganz klar.
Es geht für uns ja auch darum, unsere koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten.
Und das dann in Ausstellungen zum Beispiel auch zu thematisieren und dadurch ja auch vergangenes Unrecht sichtbar zu machen. Und es geht auch darum, mit Herkunftsländern Kooperationen zu schließen, Wissen zu teilen.
Das sind alles Aufgaben, die weitergehen müssen, trotz aller politischer Differenzen. Und die gibt es ja nun mal zwischen Deutschland und China. Das war der erste unserer neuen Fälle.
Beim nächsten Mal tauchen wir ab in einen Cold Case der Literatur.
Die gehört ja auch zur Kunst.
Sowohl Kafka selbst wie sein Werk sind zutiefst rätselhaft.
Ich bin Stefan Koldehoff und trage hier die redaktionelle Verantwortung.
Die trage ich zum Glück nicht. Ich bin Rahe Klein. Recherche und Skript kam von Min Anzabo de Butsch und mir.
Künstlerische Gesamtleitung, Storytelling und die Regie liegen bei Anne Präger.
Das Sounddesign kommt von Timo Ackermann.
Projektmanagement Pia Behme. Wenn euch Tatortkunst gefällt, dann empfehlt diesen Podcast gern weiter, teilt die Folgen, damit auch andere sie hören können.
Und bewertet uns gern bei Apple Podcasts, Spotify und Co.
Sonstiges Feedback und Themenideen könnt ihr an tatortkunst@deutschlandfunk.de schicken. Wir freuen uns.
Und Stefan beantwortet wirklich alles.
Ich versuch's. An dieser Stelle haben wir noch einen Podcast-Tipp.
Jeden Tag prasseln richtig viele Nachrichten auf uns ein. Und wenn ihr verstehen wollt, was hinter diesen ganzen Schlagzeilen steckt, dann hört mal rein bei Der Tag kommt wie Tatortkunst auch vom Deutschlandfunk.
Die Hosts schnappen sich die wichtigsten Themen des Tages, sprechen darüber mit Korrespondentinnen und Experten und fragen so lange nach, bis keine Fragen mehr offen sind.
Neue Folgen von Der Tag gibt's montags bis freitags immer nachmittags um 5 in der Deutschlandfunk-App oder auf deutschlandfunk.de.